Hallo, ich bin Nora Bensko und heute mit Faye Held zu Gast. Wir als Autorinnen dürfen unter anderem über das Thema Rape and Revenge sprechen. Wenn ihr ein paar der Themen überspringen wollt, nutzt einfach die entsprechenden Kapitelmarken.
Klingt vielversprechend.
Ist auch vielversprechend.
Das Thema sexuelle Gewalt spielt immer wieder eine Rolle in unserem Leben. Es ist auch nicht ausblendbar, es ist in so vielen Medien.
Und da muss ich wirklich entgeistert fragen, warum ist sowas so populär?
Also bitte mehr Stoffkatzen in meinem Leben und weniger Lass mich knien, Herrin. Das fände ich richtig cool.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des nerdigen Trash Talks mit Jörg und Philipp. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan und an meiner Seite habe ich wieder den wunderbaren und frisch Bücher rausgebracht habenden Jörg Benne. Hallo.
Hallo Philipp. Ja, relativ frisch. 2 Monate sind jetzt die beiden Drachenheime auf dem Markt. Hast du den zweiten Teil eigentlich mal gelesen, Philipp?
Ich bin immer noch dabei, ihn zu lesen, aber ich habe einfach keinen Zeit.
So.
Oh, es geht drunter und drüber alles. Aber zumindest fürs Podcasten habe ich Zeit, ist ja auch schön.
Ja.
Und auch an dich natürlich die Frage, die ich an den Patrick in der letzten Folge gestellt habe. Hast du schon so ein bisschen von deinem Ruhm profitieren können? Haben dich Leute auf der Straße angesprochen? Musstest du Autogramme geben? Hast du Presseanfragen von der Bild-Zeitung bekommen? Irgendwas in die Richtung?
Eine Presseanfrage von der Bild-Zeitung? Da wäre ich ja echt in einem Gewissensproblem, ob ich da, also eigentlich müsste man ja aus Prinzip ablehnen, aber die Aufmerksamkeit wäre natürlich doch toll. Nein, ich werde zwar mal auf der Straße angesprochen, aber meistens nach dem Weg gefragt und nicht nach dem Podcast. Ist mir noch nicht passiert.
Dann müssen wir jetzt richtig hart daran arbeiten, dass du noch bekannter wirst. Und deswegen starten wir doch mal mit dem Videotipp der Folge. Jörg, was hast du mitgebracht?
Ja, ich war schon überlegen, oh, was habe ich denn da für einen Tipp? Und dann kam mir der Trailer zum neuen Herr-der-Ringe-Film dazwischen, den viele Leute gar nicht auf dem Schirm haben. Die Schlacht der Rohirrim kommt zu Weihnachten. Und was ich nicht auf dem Schirm hatte, war, dass das ein Anime-Film ist, was mir sehr entgegenkommt, weil ich mag die Filme vom Studio Ghibli wie Chihiros Reise ins Zauberland und Totoro und wie sie alle heißen. Leider ist aber das Ghibli-Studio nicht involviert, aber kurz worum es geht. Das spielt 200 Jahre vor die zwei Türme und es geht, wie der Titel schon vermuten lässt, um die Reiter von Rohan und die Ursprünge von Helms Klamm. Die Hauptfigur ist nämlich Helm Hammerhand oder Hammerhand, ja, genau. Und ja, der Trailer verrät noch nicht so richtig, worum es geht, soll er ja auch nicht, aber irgendwie gibt's da wohl zwischen den Rohirrim und einem anderen Königreich so ein bisschen Beef und das mündet dann in einer Schlacht und weil Edoras irgendwie schlecht zu verteidigen ist, wird dann halt Helms Klamm gebaut. Was man dem Trailer noch entnehmen kann, ist, dass Miranda Otto, die den Film Eowyn gespielt hat, als Erzählerin dabei ist und den Helm Hammerhand spricht Brian Cox, Hauptfigur aus Succession. Soweit so gut, das klingt vielversprechend, allerdings ist jetzt das Animationsniveau, sagen wir mal, eher so normal und nicht jetzt das, was man von Ghibli gewohnt ist, so die ganz hohe Qualität. Von daher würde ich jetzt erstmal die ersten Kritiken abwarten und mal schauen, ob man da wirklich was Kinoreifes präsentiert bekommt oder doch eher was, was normalerweise, wenn es nicht Herr der Ringe gewesen wäre, im Direct-to-Video gelandet wäre.
Ich habe den Trailer bis jetzt tatsächlich immer umgangen, aber du hast mir ein bisschen Lust drauf gemacht. Und eigentlich hatte ich jetzt einen anderen Videotipp vorbereitet, bei dem hätte ich jetzt wieder stundenlang erzählt, warum mich dieses Video emotional total aufgerüttelt hat. Aber ich habe heute tatsächlich in der Pause, bevor wir hier aufnehmen, in der Arbeitspause, ein wenig Instagram Reels durchgeschaut und da habe ich ein streitendes Pärchen gefunden, über das ich mich köstlich amüsiert habe, vermutlich weil ich mit dem Ehemann so gut mitfühlen konnte. Denn auch ich bin jemand, der simple Fragen manchmal viel zu sehr durchdenkt. Das haben wir ja letztens in der Folge auch schon festgestellt. Und außerdem ist es ein guter Vorgeschmack auf die heutige Medienschau, deswegen keine weiteren Erklärungen, schaut einfach in die Shownotes und vergesst für ein paar Sekunden euren Alltag. Also, ich habe mich köstlich amüsiert.
Klingt vielversprechend.
Ist auch vielversprechend. Okay, dann kommen wir mal zum Ask Me Anything, denn wir wollen immer noch, dass die HörerInnen uns besser kennenlernen, damit sie uns ganz begeistert auf der Straße ansprechen und Autogramme wollen, bis wirklich mal die Bild-Zeitung kommt. Nein, bloß nicht. Wir alle mögen keine Bild. Und Jörg, ich muss erst mal ein bisschen mit dir schimpfen.
Oh.
Denn tatsächlich hat deine Ask Me Anything-Frage aus der letzten Folge für ein ziemliches Feedback gesorgt.
Ah.
Und zwar, einerseits gab es durchaus Kritik, weil wir irgendwie doch sehr macho-mäßig rüberkamen, was gar nicht gewollt war. Und andererseits kamen danach so wirklich ein Dutzend Fragen, die irgendwie in diese Richtung gingen, wie in der letzten Folge. Und ja, ich glaube, wir heben uns das mal nächstes Jahr für die 1. April-Folge auf oder vielleicht für einen Jahresrückblick, wenn der ein bisschen spicy sein soll. Keine Ahnung. Jetzt kommt erstmal eine harmlose Frage. Und da hole ich doch gleich mal unsere beiden Gästinnen mit rein, denn die sind ja noch viel berühmter als wir, weshalb diese Frage perfekt für sie ist. Und bevor ich sie stelle, erstmal hallo und wer seid ihr denn?
Hallo, schön hier zu sein. Ich bin einerseits die Nora Bensko, Dark Fantasy-Autorin meines Zeichens.
Ja, hallo, ich bin Fayhel. Ich lebe und atme Horror. Ich bin Horror-Schriftstellerin, ich bin Filmhistorikerin, ich bin Lehrerin und sehr, sehr glücklich, heute bei euch sein zu dürfen.
Ja, damit eure Leser euch noch besser kennenlernen, noch ein paar Zusatzfragen. Nora, mit dir fangen wir mal an. Du bist ja laut deiner Mail-Signatur Autorin, Lektorin und Sängerin. Wie verteilt sich denn deine kreative Energie auf diese drei Bereiche so im Moment?
Ja, ich finde, es ist ein bisschen schwer zu sagen, weil sich das tatsächlich ändert, je nachdem, was gerade so Vorrang hat. Ich würde sagen, gerade sind wir so bei 60% oder 70% schreiben, unter anderem auch, weil ich immer noch an meinem neuen Buch schreibe. Ich schreibe gerade an Die Helden sind tot, dem Sequel von Die Götter müssen sterben, meinem letzten Roman. Und das nimmt natürlich irrsinnig viel Raum rein. Aber ich habe halt auch eine anstehende CD-Release-Show mit meiner Metal-Band Extreme Might. Dann wird das wieder mehr werden und sicherlich auch, wenn wir da mehr touren und so etwas. Also ist ganz unterschiedlich. Was gerade auf jeden Fall etwas hintergründiger ist, ist die Lektoratstätigkeit. Ich habe zwischendrin in Teilzeit was anderes gearbeitet tatsächlich in einem Office und habe dann nur ab und zu Lektoratsjobs angenommen. Jetzt habe ich mich wieder arbeitslos gemeldet, um mich hoffentlich in den nächsten Monaten komplett als Lektorin selbstständig zu machen. Und dann ist auch eigentlich wirklich das Ziel, dass ich sage, ich habe einfach den selbstständigen Umbrella und mache dann Lektorat und Musik und Schreiben, wie es halt kommt, aber immer irgendwas davon. es macht mir halt alles unglaublich viel Spaß und gehört auch alles zu mir. Und mir jetzt schon länger abgezeichnet, dass das der Lebensweg ist, der einfach gut zu mir passt. Also hoffen wir, dass das gut funktioniert, die Umstellung in den nächsten Monaten.
Ja, da drücken wir dir auf jeden Fall die Daumen. Da frage ich als Autor mal nach, ist das schwer, gleichzeitig was Eigenes zu schreiben und was, ich sag mal, Fremdes zu lektorieren und das dann so klar zu trennen? Oder kriegst du da manchmal so, ja, Probleme, deine Ideen von denen des oder der Autorinnen, mit denen du gerade zusammenarbeitest, zu trennen und da nicht, dass da was rüberschwappt vom einen zum anderen, egal von ob von denen zu dir oder von dir zu denen?
Ja, das fällt mir schon manchmal nicht so leicht, muss ich ehrlich sagen. Also ich versuche natürlich beides zu trennen, aber ich denke, ich bin schon eine Person, die auch sehr beeinflusst wird, einfach von dem, was sie aktuell gerade liest oder auch schaut und so etwas. Und ja, wenn ich halt gerade den neuen Dark Fantasy Roman schreibe, ist es dann vielleicht gar nicht mal so gut, wenn ich dann ganz, ganz viel Romance nebenbei lektoriere. Also da geht's auch weniger um die Inhalte, als finde ich, dass eher um den Stil auch und die Sprache. Ich merke dann manchmal, dass ich dann auf einmal einen eher altertümlicheren Stil brauche und dann irgendwie aber sehr dann irgendwie in dem moderneren Slang dann irgendwie drin bin und so etwas. Und ja. Aber ab und zu habe ich auch Werke auf dem Tisch von KollegInnen, die ich sehr, sehr schätze und wo ich auch sage, die inspirieren mich wirklich auf eine Art, weil ich sage, die schreiben auf einem wirklich, wirklich hohen Niveau. Also es ist manchmal auch nicht so schlecht, wenn man da wiederum was mitnehmen kann, nicht wahr? Und mit mitnehmen meine ich dann auch wirklich nur Inspiration, sodass man sich so sagt, oh ja, diese Technik ist irgendwie ganz, ganz schön oder bestimmtes Vokabular oder so etwas. Das ist dann einfach eine zusätzliche Inspiration, die auch nicht so schlecht ist. Aber ja, manchmal muss man aufpassen, dass man nicht die falschen Sachen vermischt.
Ja, und du hast Die Götter müssen sterben schon angesprochen. Damit bist du ja einem größeren Publikum bekannt geworden. Und ja, du arbeitest an einem Sequel, hast du gerade verraten. Mhm. Was ist denn so der Horizont, wann das erscheinen soll und wie hängen die beiden, also ist es wirklich ein direktes Sequel oder ein loses? Wie hängen die beiden zusammen?
Ja, es war eigentlich für dieses Jahr sogar angesetzt, aber es braucht länger. Das kann ich leider schon verraten. Also wir werden sehr wahrscheinlich nicht Herbst als Veröffentlichungstermin einhalten können. Eigentlich, weil ich immer noch am Schreiben bin. Hat auch damit zu tun, dass das Projekt größer wird, als es ursprünglich geplant war. Und ich komme auch aus einer gesundheitlich recht schweren Zeit. Deswegen kann ich leider auch nicht immer durchschreiben. Das ist etwas nervig. Aber da habe ich dann jetzt auch Glück, dass das Buch vom Verlag Ohne Ohren übernommen wurde und dass ich jetzt auch einfach den Luxus habe, in einem kleineren Verlag zu arbeiten. Eine Verlegerin, die auch sagt, sie hat diese Flexibilität, noch ein bisschen zu warten und sie möchte lieber ein gutes Buch machen, bevor wir das überstürzen. Das ist sehr, sehr gut. So, und um die anderen Fragen zu beantworten, es ist ein direktes Sequel. Die Götter müssen sterben hat ja ganz viel Trojanischen Krieg bearbeitet und es ist sehr naheliegend, dass es mit Odyssey weitergeht in Teil 2. Und auch viele Figuren, die auch in Die Götter müssen sterben eine Rolle gespielt haben, die teilweise nicht mythologisch, sondern von mir selbst kreiert waren, deren Stories verfolgen wir weiter. Und was auch sehr toll ist an diesem Projekt, ist, dass ich es nicht alleine schreibe. Hm. Es ist ein Projekt, das voller Features ist von an den 15 GastautorInnen. Und unter anderem ist auch Faye Hell dabei, die wir auch in dieser Folge dabei haben. Faye Hell hat auch ein Feature beigesteuert. Also da dürft ihr sehr gespannt sein.
Na, wenn das mal kein blutiges Feature wird.
Naja, ich glaube, sie würde dich überraschen.
Ja, aber da drücken wir dir auf jeden Fall die Daumen und dann switchen wir direkt mal zu Faye rüber. Dich kenne ich vor allem als Mitautorin von Mario Steinmetz, der ja ein Autorenbuddy von mir von Manticore ist. Und ja, du hast mit ihm ziemlich viele oder mehrere Horrorromane geschrieben. Zuletzt habe ich von dir die Dystopie Der letzte Traum gefunden. Wie sieht denn bei dir die Pipeline aus?
Also es ist bei mir so, dass ich wahnsinnig gern mit Mario zusammenarbeite und wir haben auch zwei Kurzgeschichtensammlungen, also Anthologien gemeinsam veröffentlicht. Tatsächlich geschrieben, einen Roman nur. Und dieser eine Roman, glaube ich, passt doch so gar nicht mehr in mein aktuelles Schaffen, weil ich mich von diesem kurzen Hardcore-Horror-Ausflug recht schnell erholt habe und doch eher in eine postmoderne Trümmerliteratur-Richtung gegangen bin, weil für mich das Literarische einfach ja interessanter geworden ist im Laufe der Zeit. Das ist so, als junger Mensch sucht man den schlimmsten Film, man sucht den ärgsten Roman, wenn man dann nicht mehr ganz so jung ist und selbst schreibt, dann will man auf jeden Fall beim ärgsten Film mitarbeiten und den ärgsten Roman schreiben. Mittlerweile ist es, dass ich das machen will, was ganz in mir drin ist und wo ich aber doch dann vielleicht Leute erreichen und zum Nachdenken anregen kann, weil Nora gerade Verlag Ohne Ohren erwähnt hat. Da ist bei mir auch gerade ein Buch in der Pipeline. Da habe ich jetzt auch zwei Coverentwürfe bekommen und finde die schon mal richtig geil und wir haben da schon mal doll gesprochen und ich freue mich richtig, was da weitergeht. Und ja, also ich kann nur bestätigen, was Nora sagt. Die Verlegerin ist einfach, wie man in Wien sagen wird, urleibernd. Also man kann toll mit ihr zusammenarbeiten. Sie bietet Platz und wirklich genügend Forum für eine intellektuelle Fantastik, für etwas Anspruchsvolleres, für etwas Literarisches. Und ich freue mich auch, dass ich in Noras Buch eine Stimme beisteuern darf. Und oh ja, ihr werdet Augen machen mit dieser Stimme, weil vielleicht kann man damit rechnen und wird trotzdem überrascht sein, wie sie klingt. Und außerdem möchte ich noch sagen, Nora, ich wünsche dir sehr, sehr viel Erfolg fürs Selbstständigmachen. Ich bin überzeugt, du rockst das, weil was das angeht, glaube ich total an dich und bei vielen anderen Dingen sowieso auch.
Oh, vielen lieben Dank.
Klingt sehr spannend. Ja, dann drücken wir auch dir die Daumen.
Dankeschön.
Und dann schauen wir doch mal, was die HörerInnen für Fragen für uns auf Lager haben, Philipp.
Ganz genau. Und wir haben jetzt schon etabliert, dass ihr alle sehr berühmt seid. Ich auch vielleicht ein kleines bisschen. Und deshalb die Frage, was war denn euer weirdestes oder seltsamstes Erlebnis mit Fans?
Da muss ich kurz nachdenken. Es gibt was.
Ja, dann fange ich an. Ich habe nämlich nichts. Und zwar habe ich schon mit Philipp darüber bei WhatsApp geschrieben, dass mir dazu nichts einfällt. Und dann war Philipp ganz beleidigt und sagte, ey, dein größter Fan, nämlich er, hat dich zum Podcast eingeladen. Das ist ja wohl weird, oder nicht? Ja.
Damit ihr noch ein bisschen nachdenken könnt, bringe ich noch was. Und ich weiß ja schon, was der Jörg jetzt wieder denkt, nämlich, dass ich irgendeine Groupie-Geschichte erzähle. Und das mache ich wirklich aber anders, als der Jörg denkt. Denn so wie ich mittlerweile älter werde, so werden auch unsere Podcast-Fans älter. Um es mal etwas plakativ zu sagen, wo ich in unseren Anfangszeiten noch von jungen Damen zu Netflix und Chill eingeladen wurde, sind es jetzt ältere Herren, die mich zum Grillen einladen. Aber bei Gratisessen kann ich ja nicht Nein sagen. Das war dann auch ein echt schöner Abend und am Ende kam raus, und das wussten wir vorher beide nicht, dass wir tatsächlich über gar nicht mal so viele Ecken und ein paar Verheiratungen miteinander verwandt waren. Also, klein ist die Welt, aber andererseits sind wir hier ja in der fränkischen Provinz, da ist eh jeder und jede mit jedem verwandt, also so ungewöhnlich ist es gar nicht, auch wenn ich eigentlich von wo ganz anders herkomme.
Bist du am Ende noch mit Markus Söder verwandt?
Oh, Gottes Willen! Oh Gott! Aber wie gesagt, es ist Franken, also hier es gibt ja Dörfer mit 500 EinwohnerInnen, die nur drei Nachnamen haben, also ja, es wäre möglich.
Okay, mir ist tatsächlich eine Sache eingefallen, halb lustig und halb gruselig. Also für mich war es sehr belastend, als es passiert ist, muss ich ehrlich sagen. Aber es war vor anderthalb Jahren oder so, eben auch in der Phase, wo es mir dann eh nicht so gut ging. Da habe ich dann auch erstmal dann im Anschluss eine lange Social-Media-Pause genommen. Da hatte ich einen Fan, der hat so getan, als wäre er ich, aber nur so halb auf Social Media. Das war super weird. So, einerseits hat er ganz viel mit mir interagiert und wirkte da komplett normal und freundlich und als würde er mich sowohl als Künstler als auch Person voll schätzen. Und dann gab's einen Account mit meinen Fotos und der Name war Nils Bensko. Es war irgendwie eine Mischung aus seinem Namen und meinem Namen. Und dann hat er so getan, als wäre er ich, aber teilweise natürlich dann auch irgendwie, wie er sich das vorgestellt hat. Das war irgendwie auch ein Account, der war ganz, ganz stark irgendwie darauf abgezielt, wie soll ich sagen, dass er, es war so ein richtig übertrieben, es wirkte fast schon wie ein satirisch-feministischer Account irgendwie und teilweise auch, es war jetzt nicht arg sexuell, aber teilweise war auch solches Zeug dabei und so. Und es war halt super weird. Als ich den Account das erste Mal gesehen habe, dachte ich zuerst, das ist ein rechter Troll oder so etwas. Und es war halt der Mega-Schock, als ich da mit ein bisschen Recherche mit ein paar anderen Leuten dann irgendwie ziemlich genau herausfinden konnte, welcher Fan wer in meiner Sphäre das war. Und den hatte ich dann auch damals ziemlich gecall-outet und natürlich geblockt auf allen Kanälen. Aber hat dann auf verschiedene Weise dann noch versucht, irgendwie trotzdem Kontakt zu mir zu haben, indem er mich dann auf anderen Kanälen kontaktiert hat und mit anderen Accounts mich auch weiterverfolgt hat und so. Und da habe ich einfach gesagt, okay, kein Bock auf die Scheiße jetzt erstmal. Und das war schon sehr, sehr weit oben zu den auch wirklich unangenehmen Sachen leider, die ich mit Fans bisher erlebt habe. Und ja, ich weiß nicht, ob das noch getoppt wird heute.
Nein, ich glaube, das toppt niemand.
Also getoppt, Gott sei Dank nicht, aber da kann ich mich gleich anhängen. Ich hatte, das ist erst ein paar Tage her und ich kann gleich vorweg dazu sagen, eigenartigerweise passiert mir das leider immer wieder. Eine Anfrage auf Instagram begann sehr freundlich, ja, und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie bei uns eine Lesung halten könnten. Und ich so, ja, klingt gut, Lesung gefällt mir sehr. Und als Nachsatz kam dann, obwohl ich wahrscheinlich die gesamte Lesung überknien müsste, Herren. Und irgendwie fand ich das gerade mal wieder total kotzig, weil, und in erster Linie auch echt langweilig. Ich weiß nicht, das ist so irgendwie, ich zitiere Freunde von mir, das Dickpick des intellektuellen Mannes, immer diese BDSM-Anspielungen in meine Richtung. Aber ich finde es wirklich wahnsinnig fad. Ich finde es wahnsinnig nervig. Ich finde es auch übergriffig. Aber in erster Linie, boah, aber das originell, boah, sowas habe ich ja noch nie gehört. Das ist so wirklich, wirklich nervig. Aber eine sehr liebe Geschichte habe ich zu erzählen von der Leipziger Buchmesse. In keiner Menschenseele kommt sehr prominent eine Polsterkatze vor. Also so eine Stoffkatze. Und da kam damals auch wirklich jemand auf mich zu, der so eine Stoffkatze gebastelt hatte und mit mir und der Stoffkatze Fotos machen wollte. Und das war irgendwie einfach nur cool. Also das habe ich ganz, ganz lieb in Erinnerung behalten, obwohl es jetzt doch schon länger her ist. Also bitte mehr Stoffkatzen in meinem Leben und weniger Lass mich knien, Herrin. Das fände ich richtig cool.
Ja, das klingt super.
Ich glaube, das kommt ins Intro. Das ist ein sehr schöner O-Ton. Und ich weiß, du hast auch eine Frage an uns.
Ja, ich habe tatsächlich eine Frage an euch. Ich bin das vierte Jahr in Folge in der Jury für die Fright Nights. Das ist ein Horrorfilmfestival in Linz und ich liebe die Arbeit dort. Vor allem liebe ich es, weil wir auch Programmgestaltung mitmachen. Und wir haben immer so unterschiedliche Kategorien, in denen Preise vergeben werden. Und einer ist der Trash Award. Und jedes Jahr habe ich wieder neue Kollegen, da brauche ich nicht gendern, weil es sind tatsächlich nur Männer, neue Kollegen in der Jury sitzen und immer wieder kommt die Frage auf, na, was ist denn eigentlich Trash? Und da habe ich mir gedacht, ich frage euch jetzt mal, bitte definiert ihr mal für mich, was ist eigentlich Trash?
Ja, ich bin der Meinung, Trash darf sich nie ernst nehmen. Für mich muss Trash immer ein bisschen augenzwinkernd sein und der Film muss sein Schlechtsein halt mit Humor überspielen wollen. Dann finde ich, ist es Trash, sonst ist es eher Schrott.
Ich glaube, ich kann mich da relativ rausnehmen. Ich weiß auch nicht ganz genau, wie das so definiert wird oder wie ich das definieren würde. Wahrscheinlich auch teilweise mit billig, teils bewusst billig. Ich mache es mir ganz einfach. Wenn es die Elea guckt bei den Schläferz-Filmen, dann ist es Trash.
Der war süß und sicher schön zutreffend. Schönes Zitat.
Dann kommen wir wieder zur Popkultur, nämlich zur Medienschau. Und lassen wir doch mal eine von den Gästinnen anfangen, denn Ladies first. Wer möchte und wer hat was Spannendes oder was ganz Schlechtes dabei?
Also ich habe auf jeden Fall was Gutes dabei. Irgendwie großes Konterprogramm zu den etwas stärkeren Themen, die wir heute besprechen, weil insgesamt ist die Serie sehr wholesome. Ich habe gerade die dritte Staffel von dem Anime Mob Psycho 100 geschaut, angeschlossen an einen Rewatch der anderen beiden Staffeln, habe ich nochmal richtig erinnert, warum das einer meiner Lieblingsanimes ist und dafür gebe ich jetzt eine große Empfehlung. Ich denke auch, der Anime ist sehr zugänglich, weil es ist an sich eine Shonen-Serie, also eine Action-Serie, klassischer Protagonist, würde ich sagen, im Highschool-Setting. Und es ist eine Adaption von einem Manga von dem Mangaka One, der berühmt geworden ist mit One Punch Man. Das könnte vielleicht ein paar Leuten was sagen. Und One Punch Man drehte sich ja um einen Superhelden, der mit einem Faustschlag einfach alles kaputt macht und ist auch meiner Meinung nach eine sehr gelungene Persiflage auf das Superhelden-Genre. Und Mob Psycho setzt da ein bisschen an und stellt in das Zentrum einen Mittelschüler, der Psychokräfte hat. Und generell geht es ganz, ganz viel um dann Telekinese und Geisterkram und so. Und es ist aber auch eine Coming-of-Age-Story. Und an sich ist es so einfach vom Formular, aber die Figuren sind wunderschön und es ist eine unglaublich schöne Geschwisterbeziehung auch zentral, wie ich sie selten in der Tiefe in Medien gesehen habe. Und was den Anime, finde ich, auch sehr, sehr spannend macht, ist, das ist nicht vordergründig im Text drin, aber es gibt eine Menge Readings bei der Serie, die den Hauptcharakter auch als neuroatypisch oder sogar autistisch begreifen. Weil ein ganz, ganz großes Thema ist emotionales Masking. Und dass er schon als Junge darunter leidet, dass er diese wirklich weltzerstörerischen Psychokräfte hat und dass er große Angst dann hat, andere damit zu verletzen. Und deswegen unterdrückt er seine Gefühle, um von denen nicht überwältigt zu werden und so etwas. Und das führt dann aber letztendlich dann dazu, dass er keinen Anschluss findet, auch zu anderen Menschen. Und es geht dann letztendlich in dieser Serie um Großwerden, Freunde finden zu den eigenen Gefühlen zu stehen, auch mit komplexen Gefühlen gut umzugehen. Und es ist einerseits unfassbar lustig und bescheuert, aber auch an den richtigen Stellen wirklich tief und zu Herzen gehend und hat ein paar der besten Action-Scenes, glaube ich, die es überhaupt gibt in modernen Animes. Also ganz, ganz große Empfehlung für so ziemlich alle, würde ich sagen.
Wo kann man den sehen?
Den kann man sehen auf Netflix komplett, habe ich ihn jetzt geschaut. Und Crunchyroll hat ihn auch, soweit ich weiß.
dann bleiben wir doch gleich in Österreich, wenn es gerade so gut gelaufen ist.
Naja, bei mir ist es ja so, es ist ja kein Geheimnis. Mein Mann sagt manchmal gern, andere Leute entwickeln sich weiter. Er ist dort geblieben, wo er war. Ich entwickle mich immer weiter zurück. Ich hatte mal einen echt breiten Blick über den Tellerrand. Mittlerweile habe ich gerade eine totale Horrorphase, die seit ungefähr 15 Jahren andauert. Wenn ich nicht gerade mir Horrorfilme reinziehe, dann gehe ich auf Metal-Konzerte. Also, aber ich bin glücklich mit dem, wie es ist und nicht ganz so einfach zu berechnen, wie es jetzt gerade gingen mag. Aber natürlich, was mich jetzt viele Leute gefragt haben, in Bezug auf Horror, weil es zumindest in der Horror-Bubble einen Mega-Hype drum gab, war, hast du Long Legs gesehen von Oz Perkins? Und selbstverständlich habe ich Long Legs von Oz Perkins gesehen am Tag, bevor er regulär im Kino angelaufen ist, weil ich es nicht mehr, wie man bei uns so schön sagt, da Worten habe kennen. Ja, ich muss sagen, das Wie ist gigantisch. Die Bilder sind der Überhammer. Die Inszenierung, Sound, alles wirklich mega gut. Score funktioniert total genial. Das Was ist etwas nicht besonders auffällig. Also das habe ich ähnlich schon anderorts ungefähr nur etwas annähernd spannend gesehen. Also das Was reißt es nicht raus. Aber Leute, die mich persönlich kennen, wissen von meiner ungebremsten Frettchenliebe. Und mit Frettchen sind nicht die süßen kleinen Tierchen gemeint, sondern Frettchen ist der Name, den ich vor ungefähr 20 Jahren mal Nicolas Cage gegeben habe. Und Nicolas Cage in Long Legs, ja, wenig Screentime, aber die war natürlich das, was ich mir erwartet habe. Also nicht zu sehr hypen lassen, etwas vorsichtiger rangehen und dann einfach nur genießen, weil Oz Perkins doch einen sehr frischen, schönen, neuen Blick auf das Serienmörder-Genre wagt.
Das klingt doch nach was, was der Jörg irgendwann mal bespricht in seiner gefürchteten Facebook-Filmkritik und entweder ganz viele oder ganz wenig Punkte vergibt.
Ja, die ist aber ein bisschen eingeschlafen. Muss immer gucken, ob ich die mal wieder aus der Versenkung hebe, ja.
Aber ich glaube, das ist das Schöne an Long Legs. Ich glaube, es ist generell etwas, wo die Leute es lieben oder es aus irgendwelchen Gründen von abstoßend bis langweilig hassen. Also es hat halt was Polarisierendes, ganz sicher.
Wie eigentlich immer bei Nicolas Cage.
Ja, das stimmt. Das ist so beim Frettchen.
Ja, ich habe mir mal wieder eine Serie angeschaut, was ich ja eigentlich nicht so oft und so gerne tue. Und jetzt weiß ich auch wieder, warum. Ohne spoilern zu wollen. Und zwar habe ich mir angeguckt Those About to Die auf Prime. Das war quasi die große Serie, die Prime jetzt zwischen The Boys Staffel 4 und den jetzt kommenden Ringe der Macht Staffel 2 groß geteasert hat. Und Regie führt da Roland Emmerich, Mr. Bombastic, ne? Independence Day, The Day After Tomorrow oder zuletzt Moonfall. Die Filme sind nicht unbedingt besser geworden, aber immer großes Budget und viel Krach, Bum, Bang und Sachen gehen kaputt. Und den haben sie jetzt auf Rom losgelassen im Jahr 79 nach Christus. Wir sind bei den letzten Monaten von Kaiser Vespasian, der den Spruch Geld stinkt nicht geprägt hat, weil er damals die Urinsteuer eingeführt hat. Der wird von Anthony Hopkins gespielt, was allerdings auch der einzig namhafte Schauspieler im Cast ist. Rom ging es schon mal besser, Korn ist knapp, die Leute hungern und sind aufmüpfig. Also Brot und Spiele, wir kennen es. Also müssen, wenn kein Brot da ist, Spiele für Frieden sorgen. Und deswegen hat Vespasian auch das Kolosseum in Auftrag gegeben. Das ist kurz vor der Fertigstellung. Bis dahin müssen Pferderennen im Circus Maximus das Volk ablenken. Grob gesagt könnte man es so formulieren, hier trifft Game of Thrones auf Spartacus und Rivalen der Rennbahn, falls jemand diese ZDF-Serie noch kennt aus 1989. Im Zentrum steht Tenax, das ist ein Emporkömmling, der mit Pferdewetten reich geworden ist, die er selber anbietet und auch gerne mal ein Rennen durch Bestechung der Fahrer verschiebt und so sehr reich geworden ist und jetzt davon träumt, zusammen mit dem erfolgreichen Pfarrer Scorpus einen eigenen Rennstall im Circus Maximus antreten zu lassen, was bislang nur Patrizierfamilien vorbehalten war. Das Problem ist, die Pferderennen sind ein bisschen langweilig und laufen immer gleich ab. Man hat sogar das Gefühl, dass gewisse Einstellungen einfach mehrfach verwendet wurden. Immer treten 8 oder später 10 Gespenne gegeneinander an. Wir kennen aber nur 2 oder 3 der Lenker überhaupt, was schon dazu führt, dass die anderen nur Beiwerk sind, die vielleicht mal einen Unfall haben und sterben, aber ansonsten nicht weiter von Belang sind. Dann werden halt 2 Runden gezeigt, ein Gespann liegt weit zurück, holt plötzlich auf und dann wird's ganz knapp und am Ende gewinnt halt einer der bekannten Lenker. So geht's jedes Mal aus. Und weil das auf Dauer wohl zu öde gewesen wäre, fährt die Serie noch jede Menge weitere Handlungspfade auf. Da wäre zum Beispiel das Gerangel um die Nachfolge des alten Vespasian, die Brüder Titus, der ehrenhafte Soldat, und Domitian, ein schmieriger Intrigant, ringen da um die Macht. Dann gibt es da Carla, eine Nubierin, deren Kinder als Sklaven gefangen genommen und nach Rom gebracht wurden und die nun verzweifelt versucht, sie zu befreien. Eins ihrer Kinder ist Kwame, ein Löwenjäger, der nun als Gladiator antreten muss und in einem Ludus landet. Spartacus lässt schön grüßen. Dann haben wir da noch Antonia, eine reiche Patrizierin, die gern ihren Mann auf dem römischen Thron sehen würde und die Intrigante Zicke gibt. Und dann noch 3 spanische Brüder, die mit ihren Pferden in Rom ihr Glück suchen. Und die judäische Königin, Geliebte von Titus, die versucht, ihr versklavtes Volk zu retten. Und natürlich jede Menge nackte Haut und Sex in jeder beliebiger Spielart. Und ordentlich Blut und Gewalt. Und da haben wir jetzt, das könntest du übrigens nachher ruhig beschleunigen, was ich alles aufgezählt habe, weil darum geht's eigentlich nur. Hier ist der erste Haken. Die Serie ist trotz 10-mal fast einer Stunde Laufzeit total überfrachtet. Also was da in den ersten Folgen an Figuren und Orten einem um die Ohren gehauen wird, im Minutentakt wird da hin und her geschnitten. Man weiß gar nicht, wo man hingucken soll und wer mit wem, wie, was, wo entwickelt sich dann so Stück für Stück. Manche Handlungsfäden werden gern mal für 1 oder 2 Folgen einfach fallen gelassen oder völlig überhastet zu einem Abschluss gebracht, weil man dachte, oh, ups, das haben wir ja noch gar nicht zu Ende erzählt. Und zwischen anderen wird so schnell hin und her geschaltet und zum Finale hin bemühen die Autoren sogar öfter mal dann haarsträubende Zufälle, um dann noch irgendwie Zusammenhänge herzustellen, wo eigentlich gar keine sind. Mein Gefühl, da wurde wegen des Autorenstreiks letztes Jahr und wegen Contentmangel bei den diversen Streamingdiensten irgendwas umgesetzt, was noch lange nicht reif war und gerne mal um 2 Folgen und einige Fäden hätte gekürzt werden können. Der 2. Haken, ich hab's ja schon gesagt, Roland Emmerich, Mr. Bombastic, dem fehlte es hier aber doch ein bisschen am Budget. Wie gesagt, Hopkins, der einzig bekannte Schauspieler, alle anderen hat man vielleicht schon mal gesehen, irgendwo in der Nebenrolle. Tenax kennt man zum Beispiel aus Game of Thrones. Ansonsten niemand dabei, der jetzt irgendwie groß was rausreißen würde. Im Gegenteil, der Darsteller von Domitian overacted gnadenlos. Mit hochgerecktem Kinn und aufgerissenen Augen versucht er verzweifelt irgendwie seine Rolle zu interpretieren, hat aber eigentlich null Ausstrahlung. Und dazu sind dann auch noch die CGI-Effekte, zum Beispiel bei den Pferderennen oder auch bei anderen großen Totalen, wo halt viel zu sehen ist, auf einem Niveau, was man schon vor 10 oder 15 Jahren gesehen hat. Klingt jetzt nach einem Totalverriss, ist aber, und das macht's eigentlich noch schlimmer, so gerade so Durchschnitt. Man bleibt gerade so dabei, man will halt bei den ganzen Fäden doch bei 2 oder 3 wissen, wie sie ausgehen, guckt dann am Ende 10 Stunden und fragt sich, warum habe ich mir das jetzt eigentlich angeguckt? Eine schlechte Serie, die macht mir ja wenigstens nach 1 oder 2 Folgen aus, aber bei diesen Durchschnittsserien, wo man dann so viel Zeit vergeudet, wo ich dann nachher denke, ey, hätte ich lieber 4 Filme geguckt, von denen wäre mindestens einer besser gewesen, ja, die regen mich einfach auf. Deswegen ist meine Meinung, wer was mit Rom gucken will, schaut sich lieber nochmal Spartacus an. Die war jetzt auch nicht herausragend, aber auf jeden Fall wesentlich besser. Oder guckt einfach nochmal Gladiator, da kommt ja auch bald Teil 2.
Also ich muss da mich kurz einblenden. Da bin ich jetzt dann doch etwas traurig, weil eigentlich hatte ich mich darauf gefreut. Ich habe da nämlich so einen kleinen Fetisch für römische Kaiser in Serien und Filmen. Ja, da muss ich jetzt natürlich Caligula erwähnen, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und so ein bisschen hatte ich mir da Hoffnungen gemacht. Diese Hoffnungen hast du jetzt doch einigermaßen nicht zerstört, aber gedämpft.
Ja, ich mein, probier's aus, aber Domitian ist wirklich, um den würde es dir dann ja gehen.
Ja, genau.
Und nee,
ja, nein,
der ist echt daneben.
Oh Gott, nein, dann, nein.
Alles richtig gemacht, Jörg. Aber ich bleibe tatsächlich auch jetzt so ein bisschen bei Mittelmaß. Aber starten wir doch mal wieder mit einer Frage in die Runde, die irgendwie auch bereits so ein bisschen zum Hauptthema passen wird. Gebt ihr auch mal 2. Chancen oder reicht es, einmal zu verkacken und dann hat man bei euch wie immer verloren und ihr rächt euch vielleicht sogar?
Also, Ich gebe auf jeden Fall zweite Chancen. Es ist tatsächlich schon mehrmals in meinem Leben passiert, dass ich wieder ein Medium mir angesehen habe und dann, wo ich vorher gesagt habe, boah, nein, gefällt mir gar nicht oder ich finde gar keinen Zugang, hat sich das geändert. Und ich finde, das ist auch teilweise gar nicht so unwahrscheinlich, dass das passiert, weil man ändert sich natürlich als Mensch. Man wird irgendwie klüger oder die Lebensumstände ändern sich. Und aber die Male, wo das dann auch so war, dann kann ich halt einfach wirklich sagen, ich war irgendwie noch nicht so weit. Also aus welchem Grund auch immer. Also vielleicht gab es dann irgendwelche Storybeats, die habe ich dann nicht verstanden. Oder einige Sachen gingen mir zu nah und dann konnte ich das später aber irgendwie anders sehen oder so etwas. Das ist schon durchaus mehrmals passiert, ja. Also dahingehend gebe ich schon zweite Chancen.
Ja, also ich kann mich da nur anhängen. Ich gebe auch immer zweite Chancen. Büchern, Filmen, Platten, Menschen, alle kriegen eine zweite Chance, weil ich auch schon oft in meinem Leben eine zweite Chance gebraucht habe. Und vor allem bei Menschen habe ich auch gemerkt, dass es einfacher ist manchmal, wenn es nicht ganz gravierend ist, was vorgefallen ist, eine zweite Chance zu geben. Man hat mir mal in einem Seminar gesagt, und ich finde das ein richtig tolles Zitat, aus dem ich viel rausholen kann. Sich ärgern oder jemanden hassen ist wie Gift trinken und hoffen, dass der andere krepiert. Und bevor ich mich dann lang ärgere und quäle, gebe ich auch Personen gerne nochmal eine zweite Chance. Man muss dann aber auch ehrlich sagen, wenn das dann verkackt ist, dann ist der Ofen aus. Dann interessiert mich das auch in ein paar Jahren wieder nicht mehr. Gar nicht mehr.
Ja, das würde ich genauso auch sagen. Eine zweite Chance ist die eine Sache. Aber so, wenn wir dann was bei der dritten, vierten, fünften, sechsten sind, dann hat man vielleicht irgendwann doch die Schnauze voll. Das ist völlig in Ordnung. Ja.
Man will nicht immer wieder gegen den gleichen Baum laufen. Das reicht.
Genau.
Ich frage, weil ich tatsächlich einer Autorin eine zweite Chance gegeben habe, nachdem ich ihre Bücher hier im Podcast zuletzt ziemlich verrissen habe. Und zwar rede ich von Franzi Kopka, die mit der Gameshow Dilogie ja zwei echt schlechte Kopien von Die Tribute von Panem geschrieben hat. Bei Honesty, was die Wahrheit verbirgt, gibt es zwar auch allerhand altbekannte Versatzstücke aus Jugenddystopien, ich habe irgendwie immer wieder Vergleiche mit Divergent gelesen, aber weil ich diese Reihe nicht kenne, bin ich sozusagen völlig blauäugig an die 480 Seiten beziehungsweise an die 11 Stunden und 30 Minuten als Hörbuch aus dem Argon Verlag rangegangen. Okay, jedenfalls soll das hier eine Dystopie sein, welche so ein wenig wie der Heiratsmarkt aus Bridgerton in der Sowjetunion in einem postapokalyptischen Deutschland wirkt. Aber ich bin ehrlich, die erste Hälfte dieses Romans wirkt viel mehr wie eine Utopie, denn nach dem obligatorischen Zivilisationszusammenbruch in der Vergangenheit hat sich so eine Art KI-Sowjetunion entwickelt, welche dafür sorgt, dass alle Menschen mit Lebensmitteln und Gütern versorgt werden, dass sie sowohl körperliche als auch psychische Gesundheitsversorgung bekommen und so weiter und so fort. Also es wird schon für die Leute gesorgt. Sicherlich gibt es da immer noch Unterschiede. Wer in einer von den inneren Zonen lebt, der fühlt sich vielleicht wie so ein Politbürofunktionär in Moskau, während die äußeren Zonen eher so sind wie das tiefste Sibirien. Also alles ein bisschen rustikal und ärmlich. Aber niemand muss erfrieren und niemand muss verhungern. Verbrechen gibt's auch fast keine, weil alle Wahrheitsmedikamente schlucken müssen, welche es ihnen unmöglich machen zu lügen. Also, wenn jetzt beispielsweise jemand "Ich liebe dich" sagt, dann weiß man zu 100%, dass das ernst gemeint ist. Also, dass das nicht nur irgendein Fuckboy ist, der das mal schnell erzählt, um ein naives Mädchen in der Disco abzuschleppen. Also, zugegeben, wenn die Freundin dann mal irgendwann fragt, ob sie in dem neuen Kleid fett aussieht, dann wünscht man sich vielleicht doch, dass man lügen könnte, aber irgendwas ist ja immer. Die Protagonistin Mäh, perfekt auf die Zielgruppe ausgerichtet, weiblich, jung, schön, arm und unangepasst, tut sich aber manchmal ein wenig schwer mit diesem System, weil sie wegen einer kürzlichen Trennung emotional instabiler ist, als die Wahrheitsmedikamente es eigentlich zulassen dürften. Aber auch da weist die KI natürlich Abhilfe, denn neuerdings werden alle jungen Erwachsenen in mehrwöchige Dating-Camps verfrachtet, wo ihnen nach zahlreichen sportlichen, medizinischen, psychologischen und sozialen Tests der absolut perfekte Partner zugewiesen wird. Und hier kann man vermutlich streiten, ob das immer noch utopisch ist oder schon dystopisch, aber wenn ich mir jetzt voller Neid etwa unsere Mitpodcasterin Elea angucke, die mit ihrem perfekten Ehemann seit über 20 Jahren ohne einen einzigen Streit in vollkommener Harmonie lebt, dann erzählt dieser Roman für mich bis zu diesem Punkt irgendwie doch so eine Utopie. Und nein, Jörg, ich weiß, du willst jetzt gleich wieder dazwischenrufen, aber Netflix und Chill mit ein paar Groupies wiegt Eleas Eheglück halt leider doch nicht auf. Na jedenfalls wird es aber dann so nach der Hälfte des Buches doch dystopisch, denn Mäh bekommt mit, dass bestimmte PolitikerInnen trotz Transparenzpflicht und Lügenverbot ungestraft über Leichen gehen können. Und dann ist da natürlich auch noch ein wunderschöner Bad Boy, bei dem Mäh ganz warm ums Herz wird, welche ihr die Wahrheit offenbart. Nicht nur, dass man gar nicht nach wenigen Tagen stirbt, wenn man das Wahrheitsmedikament nicht eingenommen hat, nein, es gibt sogar Menschen, die gegen den Wirkstoff resistent sind und die deshalb so viel lügen können, wie sie wollen. Und weil Lügen das allerallerschlimmste Verbrechen in dieser Welt ist, befindet sich Mäh, deren Bruder zu allem Übel auch noch ein knallharter Wahrheitspolizist ist, plötzlich in Lebensgefahr. Mehr passiert dann aber auch eigentlich gar nicht. Aber ich muss ehrlich zugeben, dass mich Franzi Kopka mit diesem Roman doch deutlich mehr gecatcht hat, als sie es damals mit dem unsäglichen Gameshow-Morks gemacht hat. 480 Seiten sind zwar zu viel für so eine dünne Geschichte, da hätte man durchaus etwas kürzen können oder vielleicht ein bisschen mehr Weltenbau betreiben, aber stabile 3,5 von 5 Punkten, vielleicht sogar 3,7 wegen der tollen Sprecherin Mary Lou Pullman sind dann doch noch drin. Zwei letzte Kritikpunkte habe ich noch, wobei ich aber betonen muss, dass sie für mich so marginal waren, dass sie nicht in die Wertung eingeflossen sind. Das ist so quasi wie eine Stechmücke am Baggersee, die ist zwar nervig, aber davon lässt man sich dann doch den Badespaß nicht verderben. Und da ich hier ja drei etablierte Profi-AutorInnen sitzen habe, könnt ihr vielleicht etwas zu diesen Kritikpunkten sagen. Ja, vielleicht könnt ihr mich sogar entkräften und sagen, dass ich nur Quatsch erzähle. Und zwar, erstens finde ich es etwas gewöhnungsbedürftig, dass die Geschichte zwar in Deutschland spielt, aber alle Figuren englische Namen haben. Und zweitens, und das fiel mir schon vorher bei Gameshow auf, wird mir hier viel zu viel gegendert. Also, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich gendere ja selbst viel und gerne. Aber ich übertreibe das nicht so krass. Und wenn eine Person ein eindeutiges Geschlecht hat, dann finde ich es für den Lesefluss einfach viel besser, wenn das Geschlecht auch eindeutig erkennbar ist. Beispielsweise, ich werde ja für diese Podcast-Folge jetzt eine Episodenbeschreibung anfertigen und da schreibe ich dann von der Sängerin Nora und nicht von der singenden Nora. Oder wenn ich auf Arbeit in der Klinik bin, dann stelle ich mich ja als Pfleger Philipp vor und nicht als pflegende Philipp. Aber wie gesagt, vielleicht erzählt ihr mir ja jetzt, dass ich nur Quatsch erzähle.
Ich weiß nicht, ob du was dazu sagen möchtest. Faye, mir würde schon auch was einfallen dazu.
Hau raus.
Okay. Also zwei Gedanken. Ich finde das zum Beispiel mit den deutschen Namen ist ein interessanter Punkt. Für mich kommt das wirklich ganz drauf an. Auch wirklich Wander spielt. Dort ist zum Beispiel gemeint, es ist eine Dystopie. Also wir sind quasi in der Zukunft. Und und wenn ich mir überlege, wo sich auch deutsche Sprache einfach hinentwickelt, die wird auch einfach wirklich vielsprachiger. Und wir bewegen uns eigentlich schon auch auf eine Sprachentwicklung zu, wo auch einfach viel, viel mehr, also gerade auch in Jugendsprachen und so etwas, einfach viel, viel mehr Englisch reingemischt wird. Oder teilweise auch andere Sprachen, wie Türkisch oder Arabisch oder sowas. Und ich finde es dahingehend in zukünftigen Settings gar nicht so rausreißend, wenn da Figuren englischen Namen haben, auch wenn wir in Deutschland sind. Weil ich sehe einfach immer mehr, dass das schon auch passiert. Aber es ist vielleicht in einem gegenwärtigen Setting, ist es eine andere Sache. Kommt drauf an. Und einfach, wie sehr man das Gefühl bekommt, ist das jetzt, keine Ahnung, Auflage vom Verlag oder fühlt sich das Setting jetzt eher englisch oder amerikanisch an, aber man hat es jetzt noch irgendwie auf Deutsch umgeschrieben und die Namen vergessen. Also es ist wirklich, es kommt so drauf an. Aber ich würde nicht unbedingt sagen, dass der englische Namen totales No-Go sind tatsächlich. Das ist Punkt 1. Und was das Gendern angeht, ist natürlich jetzt auch wieder schwierig zu sagen, wenn ich da die genaue Umsetzung nicht weiß. Aber was du zum Beispiel gesagt hast, zum Beispiel wenn du jetzt sagst, du gibst mir Sängerin und so etwas, klar, das kannst du auch problemlos machen, weil das benutze ich ja als Eigenbezeichnung. Wenn man aber so etwas hat wie, ich sag mal, wenn du nicht weißt, wie bezeichnet die Person sich selbst, keine Ahnung, irgendwelche dritten Personen oder so etwas, über die wir jetzt sprechen, oder irgendwen auf der Straße oder so etwas, ja, dann wird halt von manchen auf zum Beispiel pflegende Person oder so etwas oder irgendwas anderes Neutrales halt umgewechselt, weil es geht dann letztendlich darum, ja klar kannst du ein Gender assume, du musst aber nicht. Und ich sehe es gerade auch bei Leuten, die das nicht machen, wenn sie halt sagen, wenn wir auch wirklich davon ausgehen, wir haben nicht nur mit binären Geschlechtern zu tun, auch das ist so eine Sache, weil nicht auf alle passen auch die Namen Sänger oder Sängerin oder andere gegenderte Bezeichnungen. Und ja, wie wir jetzt da neue Sprache erschließen, die inklusiver ist, und wie man das geschickt macht, ist ein riesiges Feld in Literatur. Ich glaube, da können wir definitiv um die Umsetzungen streiten. Aber seine Daseinsberechtigung hat es an sich schon, würde ich sagen. Und ich mache da auch so ein bisschen Unterschied persönlich bei meinen Geschichten auch, ob es Sinn macht in dem Setting. Von dem Setting, was du gesagt hast, ist es ja auch eben irgendwie eine Utopie in der Dystopie. Und wenn dann die KI zum Beispiel dann alles bestimmt und sagt, dann unsere Zukunft wird auch in Gender, dann passt es jetzt schon wieder. Es gibt andere Dystopien, die sehr auf Geschlechterunterdrückung ausgelegt sind oder so etwas, da machen in Gendern vielleicht nicht unbedingt Sinn. Aber es ist auch teilweise wirklich eine Entscheidung halt wirklich von den Leuten, die dann einfach hinter den Texten stehen, wie genau sie da tun, und dann streiten wir halt über die Umsetzung und was uns gut gefallen hat und was nicht. So. Aber seine Daseinsberechtigung hat es teilweise schon.
Also ich merk's, dass es für mich im Literarischen, wenn die Person eindeutig weiblich gelesen ist und sich selbst auch weiblich gelesen sehen will, dann finde ich das durchaus legitim und richtig, da auch Sängerin zu sagen. Ich habe aber in der letzten Zeit, auch was das alles angeht, sehr viel dazugelernt, weil ich gerade wieder zumindest ein bisschen studieren darf, und ich mache einen Lehrgang über reflexive Geschlechterpädagogik, und da durfte ich im ersten Semester schon sehr viel lernen, und da kommen wirklich spannende Sachen zutage, und ich fühle mich sehr bestärkt darin, auch wenn bei uns in Österreich das jetzt eigentlich öffentlich nicht vorgegeben ist oder es sogar heißt, in öffentlichen Dokumenten in Niederösterreich sollst du, darfst du nicht. Ich gendere in der Klasse, einfach weil ich da Dinge gelernt und auch gesehen habe, dass wenn man zum Beispiel sagt, Ärzte, dass sich Mädchen dann tatsächlich weniger angesprochen fühlen. Und wie käme ich dazu, in einer Klasse zu sprechen und automatisch Mädchen nicht anzusprechen? Und das missfällt mir, und da habe ich auch im Kolleginnenkreis immer viele Diskussionen, habe dann mit einer Kollegin gesagt, gut, wenn wir es gar nicht mehr dürfen, dann habe ich jetzt generisches Femininum, auch recht. Aber abseits des Literarischen ist mir das ein sehr großes Anliegen.
Das ist schön, dass wir ja auch mal unterschiedliche oder auch gleiche Meinung vertreten. Man sieht, der Trash-Talk ist offen für alle Meinungen, außer die ganz Rechten, die natürlich nicht, weil die sind scheiße. Okay. Dann kommen wir zum Hauptthema, und da gibt's auch eine kleine Premiere, denn ich gebe eine Triggerwarnung. Es werden hier unter anderem irgendwelche sexuellen Gewalttaten und sowas thematisiert werden. Wenn ihr da irgendwie vielleicht betroffen seid oder so, überspringt das lieber mal. Und in den Shownotes sind wie immer Links, unter anderem dieses Mal natürlich zu entsprechenden Hilfeangeboten. Ja, und damit kommen wir zum Hauptthema, und wir steigen aber mal ganz sanft ein, nämlich vielleicht haben wir uns schon mal in irgendeiner Form gerecht.
Ja, da würde ich direkt eine Frage anhängen, da habe ich lange drüber nachgedacht, was ich dazu antworten soll, und dann fiel mir ein, dass ich mich schwer daran damit tue, zu unterscheiden, was ist denn sich der Unterschied zwischen sich revanchieren und sich rächen oder, wenn man es noch weiter denkt, literarisch Vergeltung üben. Also natürlich hat man sich mal revanchiert, wenn man einen Dummspruch reingekriegt hat und dann hat der andere halt dann irgendwann später auch mal eingekriegt. Aber wenn ich jetzt gerade als Filmrezensent, wenn ich da an Rache denke, dann geht's ja meist um Mord und Totschlag oder andere Sachen. Und sowas habe ich natürlich nicht gemacht. Da wäre meine Frage an Faye, wo du ja jetzt pädagogischen Hintergrund hast. Wie würdest du denn, also wo fängt Rache an und wann ist es noch eher sowas wie sich revanchieren?
Ich finde es ja total interessant, dass eigentlich aus dem germanischen Kulturkreis raus, aus dem alten nordischen vorchristlichen Recht, es ja tatsächlich so etwas gab, wie dass Rache legitim war. Und Rache musste aber wirklich angekündigt werden und es musste gesagt werden, öffentlich, ich räche mich jetzt dann, weil wenn man das nämlich nicht gemacht hat, dann war es erst wieder eine verheimlichte Tat und dann war es erst wieder sowas wie Mord. Aber man hatte das Recht auf Rache. Wir kennen das auch aus anderen Kulturkreisen mit dem Lex Talionis, also dem Codex Hammurabi. Die Frage ist jetzt, wo ist, wie man bei uns sagen würde, jemand mal eine einwirken, weil der mir etwas andern hat und wo räche ich mich? Ich finde, Rache hat immer etwas sehr Konstruiertes, etwas sehr Geplantes, etwas sehr Durchdachtes und Rache ist schon auf die Destruktion aus. Rache will zerstören. Es kommt halt immer darauf an, wie sehr wurde ich zerstört und will ich dann noch einmal zurück zerstören. Ich kenne Leute in meinem engsten familiären Umfeld, die 10 Jahre lang darauf wirklich verbracht haben, sich zu rächen. Und die Rache hat die Leute mindestens genauso blind und hasserfüllt gemacht, als es die anderen waren. Also wirklich Rache im echten Leben zahlt sich nicht aus, finde ich.
Ja, ich glaube, ein Hintergrund, der da auch noch mit einfließt, ist, wie du sagst, es ist ein Rechteverständnis, also aus dem der Begriff auch ursprünglich kommt. Und damit geht's ja auch irgendwo um eine Suche nach Gerechtigkeit, die einem die Gesellschaft nicht bietet. Aus welchem Grund auch immer, weil es vielleicht kein Gesetz gibt oder keine Obrigkeit, die regelt, weil das Gericht einen im Stich lässt oder so etwas. Ist es dann Gerechtigkeit, das Ergebnis? Darüber kann man jetzt wieder streiten, aber da ist ja schon irgendwie ein ganz spezieller und auch sehr starker Motivator hinter der Rache. Und sein Revanchieren, finde ich, kann man auch kleiner fassen. Das ist für mich nicht unbedingt nicht sofort mit einer größeren Gewalttat verbunden oder ich glaube, das kann auch in einem kleineren Rahmen stattfinden und einfach nicht so bösartig sein dann vielleicht auch, ne? Aber Rache würde ich dann durchaus eben auch als eine Gewalttat definieren, aber auch eben ein Trieb nach irgendeiner Form von Gerechtigkeit und Vergeltung, weil man sich im Unrecht alleingelassen fühlt, das glaube ich ist auch ein großer Aspekt.
Rache ist ja nur eine Sache, die durchaus unterhaltsam sein kann. Also es ist jetzt eine schwierige Formulierung, aber Rache führt uns ja schon durch die komplette Geschichte, Literatur, später Filme, Moby Dick beispielsweise, ich räche mich an einem dicken Wal, es gab mal ein ganzes Genre, die Rachetragödie, so im späten Mittelalter bis zur Romantik, da gibt es einen ganz langen Wikipedia-Artikel zu, den ich gelesen habe. Was ist daran so spannend? Also, was unterhält uns daran? Was fasziniert uns daran an solchen Rachegeschichten, wo wir doch eigentlich im echten Leben das Gewaltmonopol des Staates anerkennen und die Bestrafung der Justiz überlassen?
Das passt vielleicht nicht hundertprozentig und wahrscheinlich ist es jetzt da frei nicht besonders sinnvoll zitiert, aber zumindest sinnerfassend zitiert. Es gibt ein Zitat von Franz Kafka, wo er sagt, der Schriftsteller ist der Sündenbock der Menschheit. Er erlaubt es, den Menschen eine Sünde nahezu schuldlos zu begehen. Und das ist ziemlich genau das, warum, weil je nachdem, wie extrem die Rache dann wird, gehen wir in einen Exploitation-Film rein. Und ich glaube, das ist die Faszination von diesen Rachefilmen. Wir sind alle so vernünftig, wir wissen, Rache bringt mir im schlimmsten vor in den Häfen. Im Normalfall bringt es mir selber aber auch gar nichts, selbst wenn ich nicht erwischt wird. Aber sich Rache in einem geschützten Umfeld auf der Leinwand anzuschauen, ist schon was Geiles. Es gibt da mittlerweile viele Filme, so wie Carrie zum Beispiel, die Stephen King-Verfilmung, fassen die Leute in den sozialen Medien unter dem Begriff Good for Her zusammen. Also schön für sie, wo die Frauen einmal zurückschlagen. Und ich mag dieses Good for Her-Genre, mag ich schon irgendwie.
Ja, dazu fällt mir auch der Hashtag Female Rage ein und auch diese Diskussion, ob Female Rage jetzt auch ein neues, entstehendes Genre ist, auch über Horror hinaus. Da merkt man auch, da gibt es ein Bedürfnis, interessanterweise auch ein gegendertes Bedürfnis. Das sind dann auch, also wirklich gerade eben unter dem Hashtag Female Rage siehst du nicht Männer, die dann sagen, ja, sie schauen sich da jetzt die Filme an, sondern das sind dann auch wirklich in dem Fall Frauen oder auch nicht-binäre Menschen und so etwas. Das ist schon wirklich sehr interessant zu sehen. Und genau, die Exploitation-Filme sind dann natürlich ein modernes Phänomen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel weiter zurückdenke, würde ich ja sagen, ist Rache auch so ein literarisches Motiv, das ja wirklich so weit zurückreicht und teilweise auch in heiligen Texten drin ist, aber auch in so viel Mythologie. Wenn ich an so etwas denke wie, ne, ich muss jetzt natürlich an griechische Mythologie denken, auch weil ich mir natürlich im Rahmen meiner Bücher, die ich jetzt gerade schreibe, super viel damit befasse. Aber wenn man nur überlegt, dieses Motiv zum Beispiel von Achilles, der fast eine ganze Stadt Troja untergehen lässt, weil er ja den gefallenen Patroklos rächt oder der Trojanische Krieg, ist ja eigentlich auch nur eine pette Rache-Story, weil Paris entscheiden musste, welche von drei Göttinnen die hübscheste ist. Und natürlich hat es dann Athene waren das, glaube ich, und Hera. Genau, den hat das dann natürlich nicht gefallen, als er Aphrodite gewählt hat. Und das ist dann eigentlich einer der Auslöser für den Trojanischen Krieg, wo dann wirklich Hunderte und Tausende von Menschen eigentlich sterben und ein riesiger politischer Konflikt aufgemacht wird, weil zwei göttliche Frauen gesagt haben, und dafür muss ich mich jetzt rächen. Also es hat teilweise wirklich riesige Konsequenzen. Oder in den Nibelungen muss ich da zum Beispiel auch an Kriemhild denken, die dann Rache nimmt für Siegfried und da ja auch sich eigentlich fast schon aus einer der ihr angedachten Genderrolle dann hinaushebt, wo sie dann nach dem Tod von Siegfried dann sich mit Etzel zusammentut und politisch aktiv wird. Und ihr einziges Ziel ist nur, ich will Hagen umbringen. Und letztendlich zieht sie dann aber auch den ganzen Hof von Worms dann in den Untergang und so etwas. Ne? Also es ist wirklich dann immer auch eine riesige Scale, auf der wir uns bewegen irgendwie. Und ich glaube auch dieses mächtig Epochale, das ist, glaube ich, auch etwas, was uns sehr, sehr fasziniert und warum sich dieses Motiv immer wieder durch die Literatur durchzieht, aber auch in bestimmten Filmen, warum wir es gerade auch in bestimmten Actionfilmen sehen und mit in Verbindung mit Antihelden und so etwas. Ich glaube, da geht es sehr viel eben einerseits um diesen besonderen Eskapismus, den Faye angesprochen hat, aber fast auch schon um eine Art von Empowerment oder ein Mächtigsein durch die Rache, das man ja als normaler Mensch eigentlich überhaupt nicht hat. Ich glaube, das ist auch etwas, was sehr, sehr fasziniert an diesem Motiv.
Ich musste jetzt gerade grinsen, weil ich habe so weit zurück überhaupt gerade gar nicht gedacht, dass du jetzt von den Nibelungen sprichst. Oh ja, das ist ja fast zum Fremdschämen, aber mein kleines jugendliches Ich war wahnsinnig verliebt in diesen Hagen. Ich fand den mega heiß, keine Ahnung. Als erwachsene Frau drauf schon, denke mal, Alter, Faye, was ist da los gewesen mit dir? Aber ja, natürlich, da es gibt auch diese viel kleinere Geschichte aus diesen germanischen Heldensagen, verbessert mich, wenn ich falsch liege, also Wieland der Schmied und Warten auf die Nacht der Rache, wo da aus diesen Kinderköpfen dann aus den Schädeldecken diese Trinkgefäße zaubert. Also ich fand das ja wahnsinnig arg. Also das ist ja alles voller Rachegelüste.
Nun gilt ja Rache allgemein nicht als eigenes selbstständiges Genre, sondern es ist etwas, was in allen möglichen Genres drin ist. Also es gibt so die, in Anführungszeichen, brutale Rache in einem Actionfilm, keine Ahnung, John Wick bringt alle um, weil sie seinen Hund umgebracht haben, bis hin zu Liebeskomödien, wo es einen Revenge-Buddy gibt oder ich räche mich, weil ich mit dem besten Freund meines Exes zusammenkomme oder sowas. Gibt's denn, obwohl das so verschiedene Genres sind, verschiedene Arten von Rache, irgendwelche Gemeinsamkeiten, die sich durch diese ganzen Genres ziehen, vielleicht so Merkmale, wo man festsetzen kann, aha, das ist Rache?
Ich glaube, ein Punkt, der sich durchzieht, ist wirklich auch ein mutwilliges Verletzen. Also selbst wenn wir dann von so etwas reden wie, ich betrüge hier jetzt irgendwie mit zum Beispiel dem Bruder von meinem Ex oder so etwas, dann ist es vielleicht auch nicht eine körperliche Verletzung, die stattfindet. Man versucht ja schon, im Herzen dann zu verletzen oder so etwas, nicht wahr? Und ich glaube, das zieht sich definitiv durch alle Genres durch.
Und ich glaube, es ist auch immer dieser Wunsch, einen Ausgleich zu schaffen. Es ist davor, irgendwas würde es passieren. Es gab eine Art von Unrecht, ob das jetzt wirklich Unrecht gewesen ist oder ob es auch nur ein angebliches Unrecht ist. Es ist ein Versuch, etwas auszugleichen. Aber wie die Nora schon sagt, es ist im Herzen drin immer diese Zufügung von Schaden. Also man will dem anderen immer wehtun. Es gipfelt dann natürlich meist in Gewalt. Das kann jetzt physische Gewalt sein, das kann psychische Gewalt sein. Wenn man sich auch wieder die Filme anschaut, vom Telling her, ist es ja eigentlich oft ein Krimi, da ist ein Verbrechen, wir haben eine Auflösung, aber es kommt dann immer wieder in den Exploitation-Bereich, in den Horror-Bereich rein. Es wird da reingetan, weil es um diese Gewalt geht, die in dieses Monströse übersteigert wird. Dieser massive Blutrausch und wenn man sich da dann die Protagonistinnen anschaut, aber ich glaube, ich greife voraus.
Genau. Die Nora war ja schon mal zu Gast tatsächlich bei uns im Podcast und Nora hat mir was beigebracht, wo ich nicht wusste, wie es heißt. Sie hat mir einen Begriff gelehrt und deswegen haben wir heute dieses Thema, nämlich Rape und Revenge. Was ist es denn überhaupt?
Also Rape and Revenge, darf ich kurz ein bisschen was dazu erklären?
Aber sehr gerne.
Ich wollte das sehr gerne sagen, weil es freut mich natürlich, dass ich auf den Begriff gebracht habe, aber ich bin mir ziemlich sicher, Faye kennt sich super aus als Horrorspezie, also würde ich das dir sehr gerne überlassen.
Okay, also generell mal, Rape and Revenge ist, es passiert eine Vergewaltigung, es passieren mehrere Vergewaltigungen, je nachdem, wie wir ausgehen, und diese Tat wird gerecht. Das kann jetzt entweder, wie wir es in den Filmen vor 1970 ungefähr haben, zum Beispiel in klassischen Western oder so, so der Fall sein, die Frau wird missbraucht, sie wird getötet, der Mann, der Bruder kommt und rächt sich. Wir haben das zum Beispiel ganz stark in Death Wish mit Charles Bronson, wo eben seine Frau und seine Tochter überfallen werden. Die Tochter fällt dann in diesen katatonischen Zustand. Die Frau stirbt und Bronson zieht los und bringt Menschen um. Das endet dann in seinem Selbstjustizgemetzel. Er bringt insgesamt 10 Menschen um. Das ist das, was wir so vor 1970 so ungefähr haben. Oder es geht dann in die 70er eben auch rein. Dann kommt es zu einem Bruch, wo es dann häufig so ist, dass das Opfer selbst überlebt und wo wir dann auf einmal diese Victim Heroes haben, diese Female Avengers, die dann losziehen und sich für die eigene Tat, die, also das eigene Unrecht, das ihnen widerfahren ist, die Gewalt, die ihnen widerfahren ist, die sich da rächen. Ganz berühmt haben wir I Spit on Your Grave. Da ist es im Original mit Jennifer noch so, dass man dann richtig sie in dieser Vorbereitungsphase, also sie wird vergewaltigt, sie kann aber überleben, sie kann fliehen, sie bereitet sich akribisch vor, man sieht auch dieses Vorbereiten, dieses sich auftrainieren. Im Remake ist es so, dass man das so weniger sieht, man hat dann eher einen Blick auf die Männer, die spüren, okay, der hat überlebt und dieses Drohen der Gefahr, das macht dann mehr Suspense aus. Das ist dann das eben, ja, Frau überlebt, sie schlägt selbst zurück. In der letzten Zeit gehen wir da noch ein Stückchen weiter. Wir haben jetzt eigentlich diese Revenge Rapes, wo man sagt, okay, statt dass die Frau loszieht, dass dieses Foltern, dieses Kastrieren, dieses Töten die Rache ist, ist die Vergewaltigung des Vergewaltigers die Rache. Sei das mit einem Umschnall-Dildo oder auch häufig mit Waffen, wo dann eben dieser Gewehrlauf, diese Waffe auch als Phallus-Symbol, der Phallus als Zentrum der Macht angesehen wird. Also von diesen vor den 1970er Jahren, wo die Männer die Frauen rächen, was ja dann oft auch so ist, die Frau ist Besitztum und hast sie vergewaltigt, du hast da Diebstahl begangen, zu ab den 1970ern, wo die Frauen selbst zum Victim Hero werden, bis hin jetzt zu den Revenge Rapes, wo die Frauen selbst zur Vergewaltigerin des Vergewaltigers werden.
Und da muss ich wirklich entgeistert fragen, warum ist sowas so populär?
Es gibt da tatsächlich die Theorie, weil es war ja Anfang der 70er wurde das sehr populär. Dann ist das etwas abgeflaut und dann kamen Anfang der 2000er mit I Spit on Your Grave, Last House on the Left, kamen die ganzen Remakes, unter anderem auch von Straw Dogs. Und es gibt das Original von Straw Dogs von Sam Peckinpah, ist einfach nur großartig, gigantisch. Aber Anfang der 2000er kamen dann diese Remakes und es gibt diese Theorie, dass, wenn diese Rape and Revenge-Filme auf einmal populär werden, dass das möglicherweise auf einen Umbruch in der Gesellschaftsstruktur, auf einen Umbruch in dieser patriarchalen Struktur schließen lässt. Also eigentlich was Gutes, dass da ein Nachdenken stattfindet. Da ist eine Frau, die benimmt sich von Haus aus schon mal nicht besonders weiblich, deswegen kommt da der Mann und denkt sich, ich mache dich zum Weibchen, ich vergewaltige dich. Diese Frau schlägt zurück. Das ist ein Aufbrechen dieses hierarchischen Weltenentwurfs, dieses männliche Macht, weibliche Ohnmacht, männlicher Täter, weibliches Opfer, männliche ungerechtfertigte Gewalt und dann diese weibliche gerechtfertigte Gewalt. Wir brechen dieses Weltbild auf. Vielleicht ist es so. Vielleicht ist es ja aber auch eigentlich in Wahrheit nur eine radikal-feministische Ermächtigungsfantasie. Ich habe keine Ahnung, wirklich. Ich bringe einfach nur mal die Sachen rein und habe gehört, dass das ein Zeichen dafür sein kann.
Ja, es wird natürlich auch diesbezüglich unglaublich viel gestritten.
Ja.
Was ist der Wert des Genres? Hat es einen Wert? Und es ist auch immer so eine Umsetzungssache, ne, wo auch gestritten wird, was ist jetzt eine gute Umsetzung? Kann eine Umsetzung dieser Themen feministisch sein? Ist sie es vielleicht inhärent nicht, je nachdem, wie auch zum Beispiel ein Male Gaze im Film eine Rolle spielt und so etwas. Also da kann man auf jeden Fall viel streiten. Aber was Faye halt eben schon angesprochen hat, dieses Aufbrechen von auch eben gewissen Rollen, dass das überhaupt in dem Genre stattfindet, ist schon bemerkenswert, dass wir überhaupt Frauen in diesen wirklich sehr furchtbaren, gewalttätigen, sonst von Männern besetzten Rollen überhaupt sehen und dass Horror das möglich macht, das ist eigentlich schon eine Horrorfantasie auch für viele Täter, die das sonst auch ausblenden, weil eigentlich in der patriarchalischen Idealwelt ist eine Frau immer passiv, immer Opfer und kann natürlich nicht sich rächen oder schon gar nicht auch einem Mann Gewalt antun, wie er es antun kann und dass dieses Genre einfach überhaupt wagt, die These zu stellen, naja, eigentlich könnten wir schon. Da ist schon auf jeden Fall eine interessanteren Diskussion, glaube ich, die stattfindet. Und auch eine interessanteren Streitereien natürlich.
Ich finde, Noah hat da absolut recht mit diesem Male Gaze. Das ist natürlich ein Problem, was da jetzt eben in diesen aufgeschlossenen Rape and Revenge-Geschichten passiert, ist eben diese Point-of-View-Aufnahmen, wo man eben wirklich switcht. Dass man nicht die Perspektive der Täter, sondern wirklich die Perspektive des Opfers hat. Dass man eben verhindert, dass diese sadistische Zuschauerlust da irgendwie mit reingebracht wird. Und wenn man dann noch ein Schrittchen weiter geht, wenn wir da Gaspar Noé haben, der in Irreversible, ja, mit einer einzigen Kameraeinstellung, diese Vergewaltigung, großartig gespielt von Monica Bellucci, diese Vergewaltigung in diesem Fußgängeruntergang filmt, eine Viertelstunde lang draufgehalten, einfach wirklich nur eine beobachtende Kamera, dass er dann auch die Erzählstruktur ja komplett aufbricht und umdreht, ist ja noch etwas. Aber es ist dieses immer weiter hinaustreten von diesem Geilen zu diesem Grausamen zu diesem Beobachtenden. Und das finde ich eine bemerkenswerte Entwicklung.
Ja, das ist auch was ich viel mitbekomme, auch im Schreiberischen tatsächlich interessant, dass ich einfach merke, dass Regisseurinnen, aber auch Autorinnen sich sehr viel mehr Gedanken machen über, wie können wir diese Szenen eigentlich darstellen, auf Art, wie wir es nicht gewohnt sind und die dann wirklich eher damit zu tun haben, die Gefühle von Opfern zu zentrieren oder auch Opfer zu ermächtigen. Wie kann man solche Szenen auch schreiben, dass sie zum Beispiel noch erträglich sind für Menschen, die das auch in Wirklichkeit erlebt haben und dass die auch die das anschauen können und sagen können, das ist in irgendeiner Form heilsam oder ermächtigend für mich und nicht einfach nur etwas, wo man dann sagt, Triggerwarnung drauf und es ist in Wirklichkeit dann nur Stoff für Unbetroffene. Ne? Also das ist eine riesige Diskussion. Ich habe zum Beispiel auch interessanterweise bei mir festgestellt, in meinem Oeuvre ist es tatsächlich so, dass immer wieder sexuelle Gewalt thematisiert wird. Es ist ein Thema, was mir sehr wichtig ist persönlich. Aufklärung dazu und auch die Solidarisierung mit Opfern, mit anderen Opfern und so etwas. Und es ist wirklich eins, wo ich sage,
in meinen Horrortext noch der Fantasy-Texten, gerade auch wenn sie ab 16 oder 18 sind, verstecke ich das nicht. Und ich bin aber teilweise wirklich dann auch schon an 10 rangegangen, die dann ein paar Jahre älter waren, habe dann gesagt, ich schreibe es jetzt irgendwie um und verschiebe irgendwie den Blick. Oder das ist, fand ich auch sehr interessant zu beobachten, dass ich mich dann auch mit diesen aus Diskussionen beschäftigt habe, dass ich da auch gesagt habe, okay, doch, da kann man halt wirklich auch bewusster wirklich rangehen und vielleicht versuchen, ein paar Sachen gut umzusetzen. Ja, es gibt dann auch ein paar, die sagen, lieber ist es das Benennen irgendwie an sich besser, zum Beispiel Gespräch oder sowas, aber einige sparen dann zum Beispiel die Wahlszene an sich komplett aus. Das ist dann auch nochmal eine Diskussion, ist das dann eher Vermeidung oder ist das zum Beispiel ein Weg, es zugänglicher zu machen, aber ein Film, der das in der Richtung ein bisschen macht und wo ich zum Beispiel sehr, sehr viele Opfer auch gesehen habe, die da sehr positiv über diesen Film geredet haben und meinten, das sei ein gutes Beispiel tatsächlich, wie man Rape and Revenge auf eine an sich nicht verschleiernde, aber trotzdem eben zugängliche Haut davor abmachen kann, war der Film Promising Young Woman.
Der ist großartig, den wollte ich auch bringen. Wie geil.
Ah, schau. Sehr cool.
Genial.
Ja, weil an sich würde ich sagen, ist das schon sehr klassische Rape and Revenge Story, wobei da noch sehr interessant ist, dass die Hauptfigur auch wirklich den Drive hat, es auch für andere Opfer zu tun. Das sieht man auch nicht so oft. Also nicht nur für sich selbst, sondern auch wirklich für andere Opfer. Ja, und das ist aber zum Beispiel noch wirklich so, dass es mehrere Szenen gibt an Gewalt, aber zum Beispiel auch an sexueller Fotografie, glaube ich, habe ich das richtig im Kopf, ne, die von ihr gemacht wurde und so etwas. Die werden dann zum Beispiel dann auch gar nicht gezeigt, damit man das Publikum gar nicht so in die Rolle der Täter irgendwie mit einbezieht, sondern es wird halt trotzdem auch nicht ausgeblendet. Es werden wirklich sehr gute Wege gefunden, meiner Meinung nach, damit umzugehen.
Ja, es ist halt auch einfach Emerald Fennell, eine großartige Regisseurin, die in dem Film das noch viel perfekter gemacht hat als dann in dem neueren Film Saltburn, wobei ich zu den Leuten gehöre, die Saltburn wirklich abfeiern. Aber was halt an Promising Young Woman so super ist, ist, dass sie das ja in erster Linie, wir haben dieses Durchbrechen, wir haben ja vorher gehört, dieses Frau stirbt, Mann rächt, Frau stirbt nicht, Frau rächt sich selbst. Aber wir haben hier Frau wird missbraucht, nämlich diese Nina, diese Freundin der Hauptdarstellerin, die Freundin von Casey, sie wird missbraucht, niemand traut ihr. Die Obrigkeit, die Universität, niemand glaubt ihr da. Und diese Nina verstirbt dann unter nicht näher genannten Umständen und Casey rächt sich für sie. Das heißt, wir haben eine Vermischung aus diesem alten Motiv und diesem neuen Motiv. Es ist ein wahnsinnig toller Film und ich habe auch mitbekommen, dass das wirklich viele weiblich gelesene Personen, aber durchaus auch männlich gelesene Personen angesprochen hat. Ich habe es gemeinsam mit meinem Mann gesehen, der war auch ebenfalls hin und weg von dieser Art, das zu erzählen.
Wenn ich nun selbst einen Roman oder ein Rollenspielabenteuer in diesem Genre schreiben will, vielleicht mal vorweg erst die Frage, bevor ich zu der Frage komme, wie ich das schreibe. Sollte ich sowas überhaupt schreiben? Oder beispielsweise im Rollenspiel, gehört da sowas überhaupt rein?
Sollte über das Thema geschrieben werden. Für mich ist das diese Frage so schwierig zu beantworten, weil ich habe schon gesagt, mir ist das Thema wichtig und so wichtig, dass ich auch sage, es kann nicht genug Aufklärung darüber geben. Und an sich möchte ich dann natürlich Leute dazu ermutigen, aber es kann halt auch dann als ein Freifahrtschein verstanden werden, irgendwie halt dieses Thema einfach reinzuklatschen, gerade auch für einen Schockfaktor oder so etwas, und braucht man dann das so ungefähr, ne? Also, sollte ich darüber schreiben? Ich weiß nicht, ob das die richtige Frage ist. Vielleicht ist eine interessantere Frage, wenn ich darüber schreibe, was ist meine Motivation, darüber zu schreiben? Und je nachdem, was die Motivation ist, glaube ich, entstehen auch ganz andere Ansätze. Je nachdem, welchen Ansatz wir haben, glaube ich, hat man dann einen besseren Nährboden für irgendwie eine nicht mal unbedingt sensible Wertsetzung. Ich finde, ich würde fast schon eher ein Adjektiv wie wertvoll oder so benutzen, weil das Thema sexuelle Gewalt spielt immer wieder eine Rolle in unserem Leben. Es ist auch nicht ausblendbar. Es ist in so vielen Medien. Wenn es nicht in unseren Medien ist, dann ist es irgendwie in den Nachrichten oder so etwas. Aber wie kann ich
schreiben und vielleicht dann nicht nur den Schmerz halt verbreiten, der es ist, sondern vielleicht noch irgendwie ein bisschen mehr so. Ich finde, wer natürlich immer schreiben sollte, meiner Meinung nach, sind Leute, die einen persönlichen Drive, einen persönlichen Zugang haben zu dem Thema. Sie müssen nicht darüber reden und sie schulden da auch keine Rechtschaffenheit, aber ich finde, diese Leute können gar nicht frei genug sprechen und leider leben wir in einer Gesellschaft, wo das nicht gut geht. Und ich persönlich finde es auch gar nicht gut. Das ist etwas, was ich sehr, sehr viel sehe, auch in der Schreibszene, wo ich mich bewege. Ich bin in einer Szene unterwegs, wo wir uns viele Gedanken machen darüber, wie gehen wir achtsam mit schwierigen Themen um, was gut ist. Aber dann sehe ich manchmal Leute, die über die Stränge schlagen und ich sehe schon immer wieder auch mal Meinungen, die gepostet werden auf online sowas heißt, Vergewaltigung in keinem einzigen meiner Fantasy-Bücher und so etwas, wo ich dann einfach sage, na ja, aber dann verhinderst du, dass zum Thema aufgeklärt wird und machst ein Tabuthema aus etwas, was so viele Menschen betrifft und dann verbietest du vielleicht auch letztendlich Opfern zu sprechen und das finde ich falsch. So. Wenn ich also darüber schreiben will, dann finde ich eben das Recherchieren zum Thema, die Solidarisierung mit dem Opfer, sich fragen, warum möchte ich das eigentlich schreiben, wenn die Antwort wirklich nur ist, naja, mir fehlt halt noch irgendwie ein bisschen was, um mein Horrorroman noch ein bisschen schockiger zu machen oder so etwas, dann denke ich mir so, ja, denk nochmal darüber nach, weil es ist halt einfach sehr lazy. So. Weißt du, wie hatte das Faye vorher gesagt, damit ihrem einen Fan? Es ist dann nicht mal so, dass ich sage, ich bin dann inzwischen so offended, dafür bin ich inzwischen zu alt, ich bin dann nur noch gelangweilt irgendwie bei gewissen Kollegen. Und was ich auch wichtig finde, mehr denn je in der Moderne ist glaube ich, ich würde von Anfang an auch ein bisschen weit gefasster an das Thema gehen. Das möchte ich vor allem Cis-Hetero-Männern mitgeben, die doch tendenziell bei diesem Thema erst einmal einfach nur auf Cis-Frauen-Opfer schauen und dann sind das vielleicht auch immer nur ganz bestimmte Typen, die sie erzählen oder so etwas, aber geschlechtliche Gewalt ist ein extrem weit gefasstes Thema, was alle Menschen betreffen kann, was auch Männer betreffen kann. Und ich finde es einfach immer so weird, wenn ich auch sage, ich habe hier Horrorkollegen, die noch und nöcher dann vielleicht auch sehr explizit über weibliche Opfer schreiben. Ich sage nicht mal, sie dürfen es nicht, aber gerade da frage ich mich, warum setzt du dich nicht auch vielleicht mit ein bisschen mehr auseinander? Weil zum Beispiel Männer kann das auch betreffen. Oder auch wenn du sagst, du beleuchtest hier die männliche Täterperspektive, auch das ist einfach sehr, sehr, kann sehr, sehr viel komplexer als das, was man vielleicht mancher sieht. Also das wäre einfach so meine Ermutigung. Und also einfach zusätzlich zu der Recherche ist einfach dieser weitere Blick, glaube ich, sehr wichtig. Und ja, dann einfach ein bisschen Zeit lassen auch bei der Auseinandersetzung, bevor man das einfach überstürzt.
Aber der Philipp hat ja nicht nur was schreiben, sondern es geht ja um Rollenspiel.
Darf ich kurz zum Schreiben noch was sagen?
Das habe ich komplett vergessen. Ich habe jetzt nur über Romane geredet. Können wir gleich machen. Ja, aber sag gern zum Schreiben, Faye, ja.
Ich möchte gerne zum Schreiben noch was sagen. Ich nehme die Frage jetzt sehr persönlich und antworte sehr persönlich, weil wir mit der Beantwortung dieser Frage jetzt an den Punkt kommen, warum ich überhaupt begonnen habe zu schreiben. Ich habe zu schreiben begonnen, weil ich selbst vergewaltigt wurde, weil ich damit nicht fertig geworden bin und mal mir mein Therapeut geraten hat. Schreiben Sie sich das von der Seele. Und Keine Menschenseele ist ein Episodenroman und die alles umfassende Episode handelt von einer Frau, die vergewaltigt wurde, die mit dieser Vergewaltigung nicht umgehen kann. Und sich im Internet jemanden sucht, den sie bittet, komm nochmal zu mir, bitte vergewaltige mich, damit ich diesmal Regie über diese Gewalttat führen kann. Und ich habe da wirklich meine eigene Geschichte aufgearbeitet und ich bin da absolut der Meinung, wir müssen sprechen, weil Opfer sexueller Gewalt sollen sprechen und sie sollen gehört werden. Und was Nora sagt, ich habe gerade erst am Donnerstag einen Podcast aufgenommen, wo mein Gegenüber auch sehr offen gesprochen hat, mein männliches Gegenüber, das berichtet hat von sexuellen Übergriffen, also von männlicher Seite her, wo ein Mann von einem Mann bedrängt wird. Und ich finde, man kann da das nicht tabuisieren. Und ich kann gar nicht sagen, ich schreibe nicht darüber, weil ich ja die Dinge, die mein Innerstes herausfordern, aufs Papier bringen will. Weil das ist das Prinzip, wo ich sage, own voice. Das habe ich lange Zeit nicht verstanden. Mittlerweile verstehe ich das uneingeschränkt. Ihr wollt wissen, wie es einer Frau geht, wenn sie vergewaltigt worden ist? Das kann ich euch sagen. Ich kann eine Figur finden in einem fiktionalen Szenario. Aber wie es dieser Frau geht, kann ich euch sagen, weil ich weiß, wie es mir gegangen ist. Und ihr sollt das hören.
Ah, genau. Ja, und jetzt nochmal, um auf das Thema Rollenspiel zurückzukommen. Du überlegst dir also, wie kann ich das in ein Rollenspiel schreiben? Finde ich auch sehr, sehr komplex, das Thema tatsächlich. Ich habe noch nie ein Rollenspiel geschrieben, aber ich habe gespielt. Ich habe auch schon geleitet und so etwas. Und ich habe auch schon ein Dark-Fantasy-Setting gehabt, wo ich gesagt habe, ich mache das ganz subtil in der Story einer Antagonistin, dass das eine Rolle spielt. Und habe das dann aber auch versucht, auf eine sensible und empowernde Art dann auch zu machen. Und ich habe das unter anderem auch gemacht, dass ich das eingebaut habe, weil das System, wie ich es bekommen hatte, war ganz, ganz klassische patriarchale Dark Fantasy, sehr inspiriert von Dark Souls und so etwas. Aber patriarchal vor allen Dingen in der Hinsicht, dass du halt sagst, die ganze Welt ist halt ein Würstchenfest. Also es gab wirklich kaum weibliche Nebenfiguren und so etwas. Da habe ich dann auch ein paar Figuren dann auch geswitcht und auch teilweise ein bisschen mehr Multikulturalität reingeschrieben, weil ich mir einfach dachte so, ah, das ist jetzt ein bisschen zu basic für meinen Geschmack. Und ich fand es dann auch irgendwie total seltsam, dass die Welt einfach schrie, patriarchales Mittelalter, patriarchales Mittelalter. Und dass sie sich dann aber auch irgendwie überhaupt nicht dann mit der Rolle dann von den Frauen befasst hat und so etwas. Da hattest du irgendwie das Gefühl, das Thema ist komplett irgendwie ausgespart und so. Und es gab körperliche und psychische Gewalt noch und nöcher, wie das auch typisch ist für Dark Fantasy. Aber wie Sexualität eine Rolle spielt in der Welt, auch ob jetzt auch gewaltvoll oder nicht, das war halt einfach komplett absent. Und das hat sich dann auch für mich einfach nicht rund angefühlt und habe ich einfach versucht, dann irgendwie da eine Gratwanderung zu machen. Ich glaube, was im Rollenspiel allerdings halt wichtig ist, halt mit zu bedenken, im Rahmen halt auch von diesem Spiel, das ich dort gemacht habe, hatten wir eine Session Zero, wo ich auch Leuten dann halt gebeten habe, wenn sie möchten, Trigger zu teilen und so etwas und ne, was sind für sie No-Gos und sowas, haben sie gar keinen Bock zu spielen und so. Und es ist halt einfach oft so in Spielrunden, das kann immer wieder passieren, dass halt Leute wirklich sagen, gerade auch explizite sexuelle Gewalt, möchten sie nicht spielen. Und das ist ja auch total verständlich. Und ich glaube, wenn man dann also so ein Spiel designt, es spricht meiner Meinung nach überhaupt nichts dagegen, das Thema zu thematisieren, weil es ist wichtig. Und das kann für einige Leute auch sehr therapeutisch sein. Ich finde, das hat auch seinen Platz, gerade in Fantasy, die ansonsten halt sehr gewalttätig ist. Aber man sollte den Spielenden durchaus den Raum zur Entscheidung lassen. Vielleicht kann man dann zum Beispiel in irgendeiner Form von Anfang an im Intro oder so etwas zu einer Session Zero ermutigen oder vielleicht selbst ein Line-and-Fail-System schon einbauen. Und dass man einfach den Spielenden einfach diesen Raum lässt, einfach die Story für sich anzupassen. Das wäre was, was ich halt im Rollenspiel einfach wichtig finde zu beachten, dass es halt ja einfach nicht nur ein Wunschkonzert ist von dem Autor, der Autorin oder der spielleitenden Person, sondern es ist ja doch ein Community-Ding und da macht es keinen Sinn, Leuten was zu tränken, auf was sie keine Lust haben. Ich glaube, vielleicht eine Sache, bevor wir komplett ausleiten, es wurden, glaube ich, auch noch, wir haben jetzt zwar natürlich schon ein paar gröbere Gedanken zum Schreiben und so, ne, was geht nicht und so, und es ist halt so ein komplexes Thema und dann kommt man so ein Schwafeln, aber sollten wir noch ein paar konkrete Don'ts oder Schreibtipps oder so etwas formulieren, soweit es halt geht?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich in dem Fall lieber nicht, weil ich da ehrlich sag, wenn ich dir sag, was du tun oder nicht tun sollst, hast du es nicht begriffen. Das muss jeder aus sich selbst begreifen, da muss jeder selbst für sich und jede selbst für sich bestimmen.
Ja, das finde ich auch so schwierig, ja.
Also jetzt zu sagen, das macht nicht, das hat sowas Brechtsches, das hat sowas Dogmatisches, dass es eigentlich eher, glaube ich, auf Widerstand stößt, als wenn man die Leute mal eigenmächtig denken lässt. Das ist nur meine Meinung. Ich möchte also da nichts Konkretes. Tu das nicht, möchte ich lieber nicht.
Ja, da ist an sich schon recht. Ich dachte eigentlich nochmal, ob man herausstellen sollte, dass gerade in der feministischen Theorie, dass es zumindest einen größeren Konsens gibt, dass wir jetzt einfach nicht mehr diese Geschichten brauchen, in denen halt Gewalt Opfern angetan wird und dann geht es nur darum, dass es der Motivator ist für eine männliche Hauptfigur. Aber an sich haben wir das auch angesprochen, oder?
Ja, vor allem die Leute müssen das selbst begreifen. Die Leute müssen sich mit dem Thema auseinandersetzen, sie müssen sich dem annähern. Sie können nicht denken, das mach nicht. Dann hat keine Auseinandersetzung mit diesem Thema stattgefunden. Dann machen sie es nicht. Aber sie verstehen nicht, warum sie es nicht machen. Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, in unserer Gesellschaft zu begreifen, dass Gewalt nicht der Weg ist, der irgendwas löst, dass uns das nur in eine Sackgasse führt. Und ich glaube, dass sexuelle Gewalt zu thematisieren manchmal gut ist, weil sexuelle Gewalt spüren die Leute noch. Andere Gewalt, es ist so sauber und spaßig, das kriegen sie gar nicht mehr richtig mit.
Ja, das stimmt.
Okay, schwieriges Thema und vielleicht nicht für jede Rollenspielrunde das Richtige, aber Rache im Allgemeinen könnte man ja nochmal thematisieren. Wie wäre denn da die Herangehensweise? Man sagt ja, Rache ist süß und Rache wird am besten kalt serviert. Sollte man also da den Spielern die Möglichkeit geben, das langsam vorzubereiten oder eher spontan sich zu rächen für eine Ungerechtigkeit, die den Spielenden im Abenteuer vielleicht widerfahren ist?
Es sollte auf jeden Fall nicht zu schnell kommen. Das muss, also wenn man schon sagt, okay, man möchte diese Form von Geschichte erzählen und sie darf jetzt dann auch in dem Fall ein Gelüst befriedigen, dann darf das schon ein bisschen länger köcheln, so wie ein gutes Gericht. Also da würde ich wirklich dann auch darauf anlegen, eine längere Story zu schreiben. Vielleicht ist es dann auch möglich. Ich meine, wenn wir hier eine Person haben, an der man Rache nimmt, ist es sehr hilfreich, wenn man auch als Spielperson oder wenn wir jetzt von der Geschichte reden, als Leser der Person wirklich dann auch Rache nehmen möchte. Also man darf sich wirklich dann die Zeit nehmen, eine Hintergrundgeschichte auszubauen, vielleicht eine Begegnung zwischen Protagonist und Antagonist zu machen und dann einfach auch die Hassbarkeit irgendwie der antagonistischen Figur auszubauen, damit sich halt eben die Rache süßer anfühlt. Und also auf jeden Fall über mehrere Sessions verteilen und ich würde es fast schon aufbauen wie eine Anti-Liebesgeschichte. Würde ich schon fast machen. Also so quasi ein hasserfüllter Slowburn ist, glaube ich, die beste Art, eine Rache-Story anzugehen.
Ich bin der absolut Noras Meinung. Ich finde auch, Rache sollten wir nicht kalt servieren. Rache sollte am besten schön köchelnd und langsam serviert werden, vor allem in so einem Kontext.
Ja.
Das war ja dann doch jetzt wieder ein etwas schwieriges Thema, aber dank unserer wirklich guten, kompetenten Gästinnen sind wir da gut durchgekommen. Falls ihr, liebe HörerInnen, vielleicht den Ansatz dieser Folge gut fandet, auch mal, dass wir sehr schwierige Themen, sehr kritische Themen besprechen, lasst es uns gerne wissen. 5 Sterne Apple iTunes, falls es euch generell gefallen hat. Ihr wisst ja, wie das immer läuft. Kommentare und so weiter und so fort. Nochmal einen ganz, ganz, ganz großen Dank an unsere beiden Gästinnen. Ich glaube, das war doch die anspruchsvollste Folge, die wir hatten bis jetzt in 6-7 Jahren Trash Talk. Vielen, vielen Dank an euch beide.
Sehr gerne. Es war schön, hier bei euch zu sein und über dieses Thema sprechen zu dürfen. Ich glaube, es war klar, dass das Faye und mir beiden wichtig ist. Und schön auch, dass ihr gesagt habt, ihr holt euch 2 Autorinnen zu dem Thema dazu. Und das ist halt nicht nur irgendwie eine Runde war auch mit Unbetroffenen und so etwas, sondern ja, das war einfach sehr schön, einfach mal nuanciert über das Thema sprechen zu dürfen.
Ja, ich möchte mich auch herzlich für die Einladung bedanken. Ich habe das Gespräch wirklich intensiv erlebt. Es war ein schönes Gespräch und ich hoffe, dass wir gehört werden. Und ja, danke auch, dass ihr eben um schwierige Themen keinen Bogen macht, weil man muss auch über schwierige Themen reden, sonst wird die Welt nur immer schwieriger und schwieriger.
Absolut, da möchte ich mich auch dranhängen. Gerade auch, wenn das Leute hören sollten, denen das selbst widerfahren ist, die überlegt haben, darüber mal zu schreiben, aber vielleicht noch nicht den Mut gefunden haben oder so etwas, möchte ich nur wirklich sagen, Eure Stimme ist wertvoll und wir fühlen mit euch und stay strong.